NDR Info. Themen des Tages.
Während der US-Präsident fleht, die Straße von Hormuz zu öffnen und mit Kriegsverbrechen droht, wird die Weltwirtschaft von einer regelrechten Ölkrise erfasst. Und es wird nicht bei Rekordbenzinpreisen bleiben. Mehr und mehr Branchen fürchten massive Auswirkungen. Ein Thema des Tages heute am Dienstag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Ob und wie der Iran-Krieg weiter eskaliert, das beleuchten wir danach. Entspannt sich nach Ostern die Preissituation an den Zapfsäulen? Nein. 2,50 Euro ist die nun überschrittene Marke beim Diesel. Seit Mitte vergangener Woche dürfen die Tankstellen ja nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen. Das aber tun sie kräftig. So kräftig, dass Benzin und Diesel immer neue Rekordstände erreichen. Lässt sich daran etwas ändern? Oder wie können Verbraucher und Unternehmen anders entlastet werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich auch weiterhin die Politik in Berlin. Hans-Joachim Viehweger.
Von einer Preisbremse könne man nach den Erfahrungen mit der neuen 12-Uhr-Regel nicht sprechen. Das hat der ADAC festgestellt. Wobei natürlich nicht klar ist, wie sich die Preise ohne die neue Regel entwickelt hätten. Doch für die Politik ist der Druck nun noch größer geworden. Was lässt sich wirksam gegen die hohen Spritpreise tun? Weniger verbrauchen, das wäre aktuell das Beste, meint die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Kurzfristig am effektivsten ist das Tempolimit, aber auch Homeoffice. Dann ist es wichtig, dass man den Nahverkehr stärkt, das Deutschlandticket verbilligt.
Rund 3 Milliarden Euro stecken Bund und Länder derzeit jährlich in das Deutschlandticket. Mit einem höheren staatlichen Zuschuss könnte der Preis von derzeit 63 Euro im Monat sinken. Eine indirekte Entlastung der Verbraucher, aber keine Entlastung für diejenigen, die aufs Auto angewiesen sind. Sie müssten gezielt unterstützt werden, sagt der CDU-Wirtschaftspolitiker Klaus Wiener.
Mir geht es vor allen Dingen darum, dass die Menschen, die zur Arbeit müssen, die auch gar keine andere Wahl haben, auch in ländlichen Gebieten, dass wir die entlasten, aber jetzt nicht nochmal die große Gießkanne rausholen. Wir kommen aus einer Corona-Krise, wir hatten den Angriffskrieg Russland auf die Ukraine, die Energiepreise, die da stark gestiegen sind. Also es ist jetzt das dritte Mal in Folge, also wir müssen hier viel passen und zielgenauer arbeiten als in der Vergangenheit.
Denn klar ist, jede Entlastung kostet Geld, egal ob Steuern oder Abgaben gesenkt werden oder ob direkte Zuschüsse zum Beispiel an besonders Bedürftige gezahlt werden. Aber einfach laufen lassen, das geht nicht, sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Sebastian Rohloff. Er könnte sich ganz unterschiedliche Maßnahmen vorstellen.
Das könnte zum Beispiel eine Spritpreisbremse sein. Das könnte auch eine Regulierung des Spritpreises, wie zum Beispiel in Luxemburg oder in Belgien sein. Oder das könnte eine Form von Mobilitätszahlung nach Einkommen gestaffelt zum Beispiel werden, die Menschen auf ihr Konto sozusagen ausgezahlt bekommen. Da ist vieles denkbar und da muss jetzt kurzfristig gehandelt werden.
Bis Freitag will die Bundesregierung die verschiedenen Maßnahmen prüfen, die in der Diskussion sind. Von einer weiteren Erhöhung der Pendlerpauschale über direkte Eingriffe beim Benzinpreis bis hin zu allgemeinen Entlastungen, zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Dabei dürften aber nicht nur die Verbraucher im Blick sein, sondern auch die Unternehmen. Denn die große Sorge der Politik ist, dass der erhoffte Aufschwung ausbleibt und damit umso mehr Geld in den staatlichen Kassen fehlt. Deshalb wird auch die Frage der Finanzierung eine große Rolle spielen. Sollen die Mineralölkonzerne mithilfe einer sogenannten Übergewinnsteuer zur Kasse gebeten werden, wie schon mal in der Energiekrise 2022? Oder soll, wie schon in früheren Krisen, eine Notlage ausgerufen werden, die höhere Schulden ermöglichen würde? Denn teuer, das ist jetzt schon klar, wird die neue Spritkrise für Deutschland so oder so.
Stürzen die hohen Treibstoffkosten die deutsche Wirtschaft in die Krise? Darüber habe ich am Nachmittag mit Professor Joachim Ragnitz gesprochen, stellvertretender Leiter des IFO-Instituts Dresden. Was haben die staatlichen Eingriffe bisher erbracht und wo sehen Sie Handlungsmöglichkeiten, die die Marktmechanismen nicht aushebeln, aber doch verhindern, dass die Preissteigerungen konjunkturerdrückend sind?
Nach unserer Prognose ist es so, wir werden einen Dämpfer der wirtschaftlichen Entwicklung haben in diesem Jahr, möglicherweise auch im nächsten Jahr, einfach weil wir einen Kaufkraftverlust haben jetzt. Das ist alles, naja, wirklich nicht schön und es zieht sich halt, je länger dieser Krieg dauert. Ne? Das Problem ist halt die gestiegenen Preise für Öl und davon abgeleitet dann eben für Benzin, Diesel, Gas, reflektieren ja eigentlich eine zunehmende Knappheit auf diesen Märkten. Das ist das Schwierige. Wenn man jetzt sagt, halt, man entlastet die Verbraucher da, wo man ja durchaus auch gute Gründe für sehen kann, hat das dann immer den Effekt, dass halt dann quasi immer genauso viel Benzin verbraucht wird wie bisher. Und dann kommen wir möglicherweise irgendwann in eine physische Notlage rein, also wo das Benzin dann wirklich knapp ist. Und dann sind die Probleme noch viel größer, weil dann natürlich jede Menge Produktionszweige getroffen werden. Dann hätte man noch einen zusätzlichen Inflationsschub. Also so gesehen ist das wohl so, dass wir durch diese hohen Preise jetzt wohl durch müssen. Es ist nicht schön, aber letzten Endes kann man dann nur sagen, halt, der Staat sollte sich da möglichst nicht noch weiter irgendwie einmischen mit irgendwelchen Preissenkungen, Preiskontrollen oder sonst was, sondern höchstens dafür sorgen, dass halt diejenigen Gruppen, die halt besonders stark betroffen sind, weil sie eben auf PKWs angewiesen sind, dass sie dann gezielt, aber eben gezielt entlastet werden. Also zum Beispiel durch Erhöhung der Pendlerpauschale oder Ähnliches.
Vielleicht mal nur zwei Stimmen von heute. Der Landesverband des Verkehrsgewerbes Sachsen-Anhalt warnt vor einer Existenzkrise, vor allem für mittelständische Unternehmen. Und der Deutsche Bauernverband warnt, wenn die Bundesregierung weiter auf das Prinzip Hoffnung setze, dann treibe das viele Landwirtschaftsbetriebe in massive Liquiditätsengpässe. Und das gefährde auch die kommende Ernte und die Versorgungssicherheit in Deutschland. In welchen Branchen und Bereichen schlagen denn Öl- und Gaspreise durch? Und geben die dann das alles weiter über die Preise, die sie dann aufrufen?
Also in der Tat ist das Logistikgewerbe, weil die eben mit ihren LKWs fahren müssen, stark betroffen. Und die Bauern, weil sie halt tendenziell weniger Dünger jetzt kriegen, ne? Weil das hängt ja irgendwie an der Gasproduktion, beziehungsweise ein Großteil der Düngerproduktion kommt eben gerade aus den Krisengebieten. Ne? So gesehen ist schon richtig, die beiden Branchen sind besonders stark betroffen. Aber jetzt die Teufel an die Wand zu machen, wie die das machen, will ich ja sagen, man kann es auch übertreiben. Also die Unternehmen müssen dann tendenziell irgendwie versuchen, sparsamer zu fahren, also vielleicht nicht so schnell. Die Bauern müssen dann zusehen, ob sie da möglicherweise Dünger auch anderswo herkriegen, also Lateinamerika oder Ähnliches. Oder dass man eben sagt, naja, dann wird halt die Ernte vielleicht ein bisschen schlechter ausfallen und man hat dann nicht mehr diese extensive Landwirtschaft, wie man derzeit hat. Dass das immer dann dazu führt, dass tendenziell die Preise steigen und damit natürlich auch nachgelagerte Verbraucher dann betroffen sind, ist unstrittig. Aber das gehört eben dazu, dass wir halt diesen Kaufkraftverlust haben, der halt sich quer durch die Wirtschaft irgendwann durchziehen wird. Das kann man letzten Endes überhaupt nicht verhindern, sondern wie gesagt, man kann nur irgendwie versuchen, das sozialverträglich abzufedern.
Die letzten Tanker, die noch durch die Straße von Hormuz fahren konnten vor dem Krieg, kommen diese Woche in Häfen in Europa an. Nur Schiffe nach China können ja aktuell meist noch durch. Gibt es dann, Sie haben das angedeutet, neben den hohen Preisen auch eine bedrohliche Knappheit?
Nun, es ist nicht auszuschließen. Es hängt natürlich jetzt davon ab, wie lange halt dieser Krieg dort andauert. Ne? Wenn der in, weiß nicht, einen Monat, zwei Monaten vorbei ist, ist es gut gewesen. Ja, dann werden auch die Preise wieder sinken. Wenn es jetzt allerdings dabei bleibt, dass halt die Straße von Hormuz länger gesperrt ist, dann muss man auch sehen, was ist da alles kaputtgeschossen worden an Ölraffinerieanlagen oder sowas. Das muss ja auch alles repariert werden. Das heißt, letzten Endes muss man schon erwarten, dass Öl und Gas, also weltweit, dann eben physisch knapp werden. Und dann bedeutet das, dass man eben tatsächlich einsparen muss. Und das Beste, um Einsparungen zu erzwingen, sind dann eben Preisanhebungen, weil dann werden die Verbraucher halt dort, wo es möglich ist, auf Ölverbrauch verzichten.
Sagt Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut Dresden.
NDR Info. Die Meinung.
Der Golfkrieg, die Energiekrise und die Ratlosigkeit der Regierung. Der Kommentar von Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein.
Hohe Benzin- und Dieselpreise, steigende Inflation, die Verunsicherung von Wirtschaft und Bevölkerung. All das ist nicht das Ergebnis einer Naturkatastrophe. Der Irankrieg und seine Folgen, das ist nicht einfach so passiert. Die USA und Israel, genauer die Regierungen Trump und Netanyahu, haben diese Eskalation bewusst in Kauf genommen. Zwei unserer engsten Verbündeten. Und seit Wochen entscheiden sie sich dafür, diesen Krieg fortzusetzen. Die eigene Planlosigkeit versucht US-Präsident Trump mittlerweile mit noch mehr Gewalt zu kaschieren. Den Iranerinnen und Iranern verspricht er keine Freiheit mehr von dem Terrorregime, das sie unterdrückt, sondern die vollständige Zerstörung ihres Landes. Und damit zurück an die deutsche Zapfsäule. Dass die Preise hier steigen, hat viel mit dem zu tun, was unsere Verbündeten losgetreten haben. Und ja, die Sorgen und Nöte vieler Bürgerinnen und Bürger sind nachvollziehbar. Verständlich auch der Ruf nach Entlastungen. Nur verständlich ist auch die Ratlosigkeit der Regierung. Denn sie hat gleich mehrere Probleme. Ihr fehlt das nötige Geld für wirklich spürbare Hilfen. Deutschland bleibt so oder so abhängig vom Weltmarkt. Und auch die Bundesregierung muss damit rechnen, dass die Krise noch länger dauern wird. Neben innenpolitischen Hilfen braucht es jetzt vor allem auch Klartext in der Außenpolitik. Und zwar gegenüber unseren Verbündeten. Stoppt diesen Krieg.
Die Meinung von Philipp Eckstein. Wie weit würde die US-Regierung gehen, um den Iran zu einem Abkommen zu zwingen? Über Öl, über Macht, das dann zu einem Ende der Angriffe führen könnte. Israel bombardierte auch heute Ziele im Iran. US-Präsident Trump hat bei seinem vorerst letzten Ultimatum an die Führung in Teheran mit massiven Angriffen auf zivile Infrastruktur gedroht. Und westliche Regierungen warnen, das wäre ein Kriegsverbrechen. Auch mit den USA verbündete Golfstaaten sprechen sich gegen eine solche Eskalation aus. Welche Haltung nimmt die Bundesregierung ein?
They're animals. And we have to stop them.
Sie sind Tiere und wir müssen sie stoppen. So äußerte sich Donald Trump jüngst über das Regime im Iran. Aus seinem Netzwerk Truth Social legt er mit vulgärer Wortwahl nach. Zitat: Öffnet die verfickte Straße von Hormus, ihr verrückten Bastarde, oder ihr werdet in der Hölle leben. Angesprochen auf seine Drohung, den Iran in die Steinzeit zu bomben, erneuert er am Montag sein Ultimatum an die Machthaber in Teheran.
We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're gonna have no bridges. They're gonna have no power plants. Stone Ages, yeah.
Öffnet der Iran die Straße von Hormus nicht, werde das Land keine Brücken und keine Kraftwerke mehr haben, so Trump. Tiere, Bastarde, Steinzeit. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher von CDU/CSU, übt Kritik an diesen Äußerungen.
Ich glaube, dass das nicht die Wortwahl ist, die man als US-Präsident wählen sollte, egal gegenüber wem.
Für Hart klingen Trumps Statements nach wildem Westen. Der Unionspolitiker hat auch eine Erklärung dafür, woher diese rhetorische Eskalation kommt.
Zeigt mir aber, dass der US-Präsident offensichtlich recht frustriert ist über die letzten 5 Wochen dieses Kampfes gegen den Iran. Er hat sich das vermutlich anders vorgestellt, leichter vorgestellt. Und das sind jetzt die Reaktionen.
Es ist aber nicht nur Trumps Wortwahl, sondern auch der Inhalt seiner Drohungen. Sollte er wirklich Brücken und Kraftwerke bombardieren lassen, wäre das in den Augen vieler Experten ein Kriegsverbrechen. Großbritannien hat den USA für derartige Angriffe untersagt, ihre Militärbasen zu nutzen. Und wie sieht das in Deutschland aus? Auch der von den USA genutzte Luftwaffenstützpunkt Ramstein könnte zur Vorbereitung solcher Angriffe dienen. Müsste die Bundesregierung das in so einem Szenario unterbinden? Außenpolitiker Hart winkt ab.
Wir haben klare Regeln, nach denen Ramstein eingesetzt wird. Wir haben im Übrigen auch Bundesverfassungsgerichtsurteile zur Nutzung dieses Flughafens durch die Amerikaner. Ich sehe keinen Handlungsbedarf seitens der Regierung. Im Übrigen sehe ich auch keine Möglichkeit, eine völkerrechtliche Bewertung vorzunehmen, bevor überhaupt irgendetwas geschehen ist. Das ist rein spekulativ.
Was kann Deutschland sonst tun in Anbetracht von Trumps martialischer Wortwahl? Im Augenblick ziemlich wenig, glaubt Jürgen Hart.
Unter dem Strich ist Donald Trump nicht besonders scharf darauf, Ratschläge zu bekommen, weder von eigenen Leuten im eigenen Lande und erst recht nicht von außen.
Und selbst aus der Opposition klingt das teilweise ähnlich. Dietmar Bartsch von den Linken sagt im ARD-Morgenmagazin:
Man muss den Druck erhöhen, aber Donald Trump ist die Meinung auch von Friedrich Merz sehr, sehr wenig wert. Das ist leider so. Deutschland hat da über Jahre versagt.
Aktuell sei der Einfluss Berlins einfach zu gering, sagt Bartsch. Stillhalten und hoffen, dass es nach dem Ablauf des Ultimatums nicht zu schlimm kommt oder dass Trump es vorher abermals verschiebt. Das scheint die Hoffnung vieler zu sein. Das Kanzleramt und das Auswärtige Amt wollten sich auf Anfrage nicht äußern, weder zu Trumps rhetorischer Eskalation noch zu möglichen Konsequenzen, die die Bundesregierung daraus ziehen könnte.
Jasper Ruppert berichtete aus Berlin. Wie stellt sich der Iran auf die angedrohten Schläge ein? Wo wurde das Land heute den Tag über angegriffen? Und lenkt man ein und gibt den USA, was sie wollen? Oder würde man sich in der Lage sehen, die USA und ihre Verbündeten mit Vergeltungsschlägen treffen zu können? Pia Masurczak analysiert, schaut aber zuerst auf den mittlerweile eingetretenen Kriegsalltag in Iran.
Teheran. Ein Video des iranischen Roten Halbmonds zeigt einen Helfer, der auf einem Schutthaufen steht. Von dem Gebäude ist nur ein Gerippe übrig. Mehr als 500 solcher Treffer hat es in Teheran seit Kriegsbeginn gegeben. Das gab der Bürgermeister am Montag bekannt. Ölanlagen waren darunter, Posten der Revolutionsgarden, aber eben auch Einschläge in Wohngebieten. Für die 45-jährige Sepideh sind die Angriffe fast sowas wie Normalität geworden. Einmal schlug nachts ganz in unserer Nähe eine Rakete ein und es gab eine Explosion. Das war wirklich sehr beängstigend. Aber es ist seltsam, man gewöhnt sich irgendwie daran. Nicht wirklich, die Geräusche von Kampfjets sind jedes Mal beängstigend. Aber man hört etwas und fragt sich, war das ein Kampfjet? Und dann sagen andere, nein, das war die Heizung. Oder nein, das war der Wind, der durch die Fenster zieht. Anfangs habe sie noch viel gekocht, um sich abzulenken und etwas zu tun zu haben. Jetzt schaffe sie das nicht mehr, sagt Sepideh dem ARD-Studio Istanbul. Und die Drohungen von Donald Trump machten den Menschen Angst. Viele denken jetzt darüber nach, Strom mit Autobatterien zu erzeugen, Wasser zu speichern, Konserven zu kaufen oder haltbare Lebensmittel vorzubereiten. Manche beschäftigen sich ernsthaft mit solchen Dingen. Das macht einem Angst, auch weil man letztlich nicht viel tun kann. Wie viel Wasser kann man schon lagern? Wie lange hält eine Autobatterie? Doch die Positionen der beiden Kriegsparteien sind verhärtet. Iran verlangt ein umfassendes Abkommen zum Ende des Krieges mit Sicherheitsgarantien und die Aufhebung der Sanktionen. Erst dann wolle man über die Straße von Hormus reden. Die USA haben als Gegenzug für die sofortige Öffnung der Meerenge lediglich einen Waffenstillstand angeboten. Ein Angebot, das die iranische Führung wiederholt abgelehnt hat. Immer wieder tauschen beide Seiten Drohungen aus, bevorzugt über die sozialen Medien. Trump spricht von der Vernichtung einer ganzen Zivilisation. Das iranische Regime antwortet, man könne auch Ziele außerhalb der Golfregion angreifen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer bieten Signale aus Pakistan. Das Land vermittelt zwischen Iran und den USA. Der dortige iranische Botschafter hatte auf der Plattform X zuletzt gepostet:
Pakistans positive und konstruktive Bemühungen im Rahmen der guten Dienste, den Krieg zu beenden, nähern sich einer kritischen, heiklen Phase.
Die Verhandlungen über Unterhändler Pakistan, sie laufen noch. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters am Nachmittag mit Verweis auf einen Insider. Und auch US-Vizepräsident Vance gibt sich optimistisch. Es wird eine ganze Menge Verhandlungen geben und ich bin hoffnungsvoll, dass wir eine gute Einigung erreichen. Währenddessen gehen die Angriffe auf beiden Seiten weiter. Mehrere Brücken seien getroffen worden, ebenso die Insel Haag, erklären iranische Behörden am Dienstagnachmittag. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien melden Beschuss durch iranische Raketen. Angesichts dieser Drohkulisse wirkt es fast bescheiden, wenn der iranische Regisseur und Oscar-Preisträger Asghar Farhadi andere Filmemacher auffordert, die Stimme zu erheben gegen die Zerstörung ziviler Infrastruktur.
Infrastruktur, die dem iranischen Volk gehört und für die Grundbedürfnisse seines täglichen Lebens von Bedeutung ist. Die Zerstörung dieser Infrastruktur ist nicht nur die Zerstörung von Gebäuden, sondern ein Angriff auf das Leben und die Würde der Menschen.
Um 3 Uhr nachts iranischer Zeit läuft das Ultimatum aus. Die Angst der Menschen in Iran vor dem Danach ist groß.
Pia Masoczak aus dem Studio Istanbul. In New York ist der UN-Sicherheitsrat zusammengekommen. Seine Mitglieder stimmen über eine Resolution zur Straße von Hormus ab und debattieren dabei natürlich über den Golfkrieg an sich. Bahrain hat den Resolutionsentwurf eingereicht. Giselle Ocar in New York, was soll die Resolution bewirken und wer stellt sich hinter den Entwurf?
Ja, wer sich dahinter stellt, das können wir noch nicht sagen. Vor 24 Minuten sollte die Sitzung beginnen, aber jetzt gerade erst hat der Vorsitzende der UN-Botschafter aus Bahrain den Hammer geschwungen und die Sitzung eröffnet. In der Resolution, in dem Entwurf, der uns vorliegt, steht, dass man die Drohungen und Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormuz einstellen muss. Das ist ein ganz klar an Iran gerichtete Forderung. Da wird auf das Völkerrecht, auf das Seerecht hingewiesen. Und dann sagt man, dass betroffene Staaten aufgefordert werden, sich zu koordinieren, um die Sicherheit der Schifffahrt zu gewährleisten. Also das heißt Golfstaaten zum Beispiel, asiatische Länder, die besonders betroffen sind von der Blockade in der Straße von Hormuz, die sollen sich koordinieren, sollen mit defensiven Mitteln, zum Beispiel durch Eskorten, durch Kriegsschiffe, die diese Handelsschiffe dann begleiten, versuchen, die Schiffe da durch zu navigieren und im Zweifel sogar Abwehrmaßnahmen oder abschreckende Maßnahmen und Mittel nutzen.
Wie stehen die Vereinten Nationen und wie stehen die Staaten im Sicherheitsrat zu den israelisch-amerikanischen Angriffen auf den Iran und zu Donald Trumps immer vulgäreren Drohungen?
Also Guterres, der erinnert ganz eindeutig daran, hat auch gestern nochmal über seinen Sprecher mitteilen lassen, dass Angriffe auf zivile Infrastruktur, auch auf Energieinfrastruktur vom Völkerrecht nicht gedeckt sind, sondern ganz klar völkerrechtswidrig sind, auch wenn diese zivile Infrastruktur als militärische Ziele gelten oder gesehen werden. Das ist ganz klar ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Vor allem, wenn zu erwarten ist, dass dann Zivilisten oder dass es zu übermäßigen zivilen Kollateralschäden kommen kann. Deswegen ruft der Generalsekretär immer wieder dazu auf, dass die Konfliktparteien eine friedliche Lösung anstreben und finden und ruft zu Dialog und Diplomatie auf.
Sind die Vereinten Nationen irgendwo und irgendwie eingebunden in die Vermittlungsbemühungen, die ja offenbar in Pakistan zusammenlaufen? Und welche Rolle sonst bleibt dem UN-Generalsekretär, um das Völkerrecht zu schützen?
Generalsekretär Guterres hat gerade in der vergangenen Woche immer mal wieder erwähnt, dass er mit allen Konfliktparteien in Kontakt steht und natürlich auch versucht zu vermitteln. Das ist ja bisher nicht so gut gelungen und deswegen ja auch diese Initiative jetzt von Bahrain über diese Resolution, noch mehr Druck auf Iran auszuüben. Aber auch das ist ja nicht einfach. Also eigentlich sollte schon am Freitag über diese Resolution abgestimmt werden. Der Entwurf dazu musste aber immer wieder überarbeitet werden, weil es da Formulierungen gab, die nicht von allen Mitgliedern im Sicherheitsrat getragen wurden oder wo es ganz, ganz klare Abwehrreaktionen gab. Da gab es zum Beispiel Formulierungen, dass auch Gewalt in bestimmten Umständen legitimiert werden könnte, wenn Iran sich nicht daran hält, diese Schiffe nicht mehr weiter anzugreifen. Es wurden auch Sanktionen ins Spiel gebracht. Das fand Frankreich als europäischer Staat auch zum Beispiel nicht gut, aus Angst vor Eskalation. China und Russland als Verbündete von Iran, die standen auch nicht dahinter, haben mit einem Veto gedroht. Das zeigt die gesamte Problematik auch von diesem Gremium, vom Sicherheitsrat. Es ist da sehr, sehr schwer, einen Konsens zu finden. Die wirkliche Musik, die spielt bei Trump, bei Israel, im Iran. Und trotzdem muss man natürlich weitermachen mit solchen diplomatischen Bemühungen.
Einschätzungen direkt aus dem Studio in New York von unserer Korrespondentin Giselle Ucar. Ein voller Klang, ein stabiler Empfang, keine Rauschen mehr, selbst bei rauem Nordseewetter. Auf Helgoland beginnt ein neues Kapitel des Radiohörens. Die vertrauten UKW-Frequenzen von NDR Info, NDR Kultur und Enjoy weichen dem modernen Standard DAB+. Was das für die Insulaner bedeutet, Paul Wessels und Milad Kupay berichten.
Heute noch so ein Mischmasch aus Sonne, Wolken und Regen.
Die Nachrichten.
Dieses Rauschen wird es auf der Insel Helgoland von morgen an nicht mehr geben. Denn die Radioprogramme von NDR Info, NDR Kultur und Enjoy gibt es dann nur noch digital und nicht mehr über UKW. Verzichten müssen die Insulaner auf ihr gewohntes Programm also nicht. Zum Glück, denn es gibt viele Fans.
Ja, ich höre Radio auf jeden Fall. Habe ich seit Kindertagen schon gehört. Das Erste, was ich morgens mache, ist ein Radio anmachen. Ich höre mehr Radio als Fernsehen und brauche ich einfach.
Ja, ich höre Radio jeden Morgen und ich höre es einfach, um informiert zu sein, über die Region informiert zu sein, zu hören, was es Neues gibt.
Also ich bin leidenschaftlicher Radiohörer, gerade auf der Arbeit in der Werkstatt.
Seit Jahren ist der moderne, digitale Nachfolger des UKW-Radioempfangs auf dem Vormarsch, DAB+. Eine Empfangsart, die in neuen Radios bereits verbaut ist. Auch die neueren Autoradios sind nur noch mit DAB+ unterwegs. Der Vorteil? Klare Klangqualität, mehr Programmauswahl. Auf Helgoland haben einige schon umgestellt, aber noch nicht alle.
Über eine Alexa.
Teils, teils. In einigen Zimmern habe ich schon die neuen Radios, aber im Wohnzimmer habe ich noch das alte. Muss ich irgendwann auch wechseln wahrscheinlich.
Ja, ich habe mir tatsächlich vor 3 Wochen erstmal ein neues Radio besorgt, weil wir vorher so ein altes Baustellenradio, wo ich damals noch in der Lehre war, das mitgezogen habe. Da habe ich sogar noch eine Antenne selber drauf bauen müssen, damit da überhaupt Empfang ist. Ja, jetzt kann ich leider kein Radio mehr hören. Deshalb brauche ich jetzt DAB+ und das haben wir jetzt vor 3 Wochen tatsächlich mal gemacht.
Martin Würz von Elektroradio Würz verkauft auf der Insel nur noch neue Radios. Damit auf Helgoland alle auf dem neuen Stand sind, bieten er und seine Kollegen kostenlos Nachhilfe an.
Ja, wir hatten eine Infoveranstaltung, da war aber die Nachfrage leider nicht so hoch wie gedacht, weil wahrscheinlich schon viele Leute mit der Umstellung vom Deutschlandfunk halt umgestellt sind. Wir sind sehr positiv gestimmt, dass Helgoland gut vorbereitet ist.
Bereits seit letztem Jahr kann man beispielsweise in Nibül in Nordfriesland das Programm von Enjoy nur noch digital hören. 2027 folgen die Regionen Garding und Husum. Bis spätestens 2031 sollen dann alle NDR-Radioprogramme in Schleswig-Holstein nur noch digital empfangbar sein. Wann auch die anderen norddeutschen Bundesländer nachziehen werden, steht noch nicht fest.
Milad Kupay und Paul Wessels über das digitale Radio hören künftig auf der Insel Helgoland. Von morgen an hören Sie uns dort nur noch über DAB+. Das waren die NDR Info-Themen des Tages am Dienstag.